Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, nach langer, langer Zeit mal wieder bei euch zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Bei der Überlegung, welche Predigt ich mitbringe, bin ich auf einen Gedanken gekommen. Ich bin vor längerer Zeit von meinem jungen Pastorenkollegen gefragt worden, Georg, möchtest du gerne, bevor du in Rente gehst, ich gehe bald in Rente, nochmal der Gemeinde ein Vermächtnis mitgeben, vielleicht eine eigene Predigtreihe. Und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe mich für den Philipperbrief entschieden. Sowieso einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament. Und den habe ich dann angefangen, in meiner Gemeinde auszulegen, einmal im Monat. Habe noch zwei Predigten vor mir, bevor ich dann Ende September in Rente gehe. Also beim nächsten Mal, wenn ich bei euch bin, bin ich schon Pastor im Ruhestand. Ja, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Und Philipper 1, die Verse 1 bis 11, die würde ich gerne mit euch heute betrachten. Wenn ihr schon mal das Bild anschmeißt, genau, ich habe die Reihe überschrieben mit Berufen zur Freude. Also wer den Philipperbrief kennt oder schon mal durchgelesen hat, der wird unschwer erkennen, dass es da um Freude geht. Und ich glaube zutiefst, dass wir unter anderem zur Freude berufen sind. Also grün habe ich. Ja, jetzt funktioniert es auch. Bevor wir in diesen Brief gehen, den ich, also die Predigt heute, habe ich überschrieben mit das gute Werk Gottes. Wahrscheinlich war das auch zu sehen. Ja, genau, das gute Werk Gottes, darum geht es heute. Will ich euch kurz mit hineinnehmen. Wer den Brief vielleicht noch nicht so kennt, ist es ganz hilfreich, ein paar grundlegende Informationen über diesen Brief mitzubekommen. Also, Philippi ist im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet und hieß früher Krinides. Der Name bekommt sie dann 356 vor Christus von Philippus dem II., dem König von Mazedonien und Vater Alexander des Großen. Philippi wurde dann 27 vor Christus römische Kolonie mit eigenem Bürgerrecht. Und eine ganz wichtige Straße, die Via Ignatia, das war eine der wichtigen Hauptrouten des Handels von Rom gegen Osten, führte direkt durch Philippi. Heute kann man Philippi besuchen, ist allerdings eine Ruinenstadt. Ich hatte das Vorrecht, vor 2-3 Jahren dort zu sein und war ganz interessant. Da gibt es dann auch das Gefängnis, kann man besichtigen, oder zumindest die Ruinen des Gefängnisses, wo scheinbar Paulus eine Zeit lang inhaftiert war, wie das halt so mit Ruinenstädten ist. Na, überall, wo Geld gemacht werden kann, versucht man das auch in der heutigen Zeit. Gegründet wurde die Gemeinde von Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Wer das mal näher nachverfolgen möchte, kann das gerne heute Nachmittag einmal in Ruhe tun und dazu Apostelgeschichte 16 aufschlagen. Es war die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und die ersten Gemeindeglieder, zumindest kann man aus dem Text das schließen oder vermuten, war eine Geschäftsfrau aus Thyatira, nämlich eine Lydia, die eine Filiale in Philippi hatte, an dieser Via Ignatia, sowie ein Gefängnisaufseher mit seiner Familie, die ja auch auf ganz spektakuläre Art und Weise zum Glauben gekommen sind. Ich habe euch meine Karte mitgebracht. So, da kann man das sehen und ganz oben links, da könnt ihr Philippi erkennen und wo Paulus eben hingekommen ist und auf einem ganz interessanten Art und Weise dann auch die Gemeinde dort entstand. Wer ein bisschen die Geschichte schon kennt, Paulus ging ja immer nach Art seiner Grundlage in die Synagoge, aber in Philippi gab es keine. Es waren nicht genügend Männer da, jüdische Männer, um eben eine Synagoge zu gründen. Und dann hat er eine andere Idee gehabt. Er ging mit seinen Mitarbeitern an den Fluss. Und es steht im Text von Lukas, wo sie eine Gebetsstätte vermuteten. Und tatsächlich, da waren einige Frauen zusammengekommen, unter anderem eben diese Lydia, und Paulus hatte kein Problem gehabt, auch diesen Frauen das Evangelium zu verkünden. Und dann heißt es, die Lydia hörte aufmerksam zu und Gott schloss ihr das Herz für die Wahrheit des Evangeliums auf und sie lud sie dann anschließend in ihr Haus ein. Also eine ganz spannende Geschichte. Lest das gerne, wenn ihr möchtet, heute Nachmittag noch einmal nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lasst uns mal in den Philippertext reinschauen. Wenn ihr Geschichten von Menschen hört, die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und davon berichten. Bei uns bereiten sich gerade 16 Personen auf die Taufe vor und ab heute fangen die Zeugnisse in den Gottesdiensten an. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, das nicht mitzubekommen, weil das wird nicht aufgenommen. Und da verpasst man was, wenn Menschen ihren Weg zu Jesus erzählen. Und ihr erlebt das ja auch immer mal wieder, wenn Taufe gefeiert wird und Menschen hier in eurem Kontext davon berichten. Und hört mal rein in den Philipperbrief, wie sein Herz für diese Gemeinde in Philippi schlägt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich habe euch einige Unterpunkte mitgebracht und wir wollen mal mit dem ersten anfangen. Das gute Werk Gottes ist Dank und Freude erzeugend. Ich habe gerade von den Zeugnissen erzählt. Also wenn Menschen von dem erzählen, wie sie Jesus kennengelernt haben, dann ist man selber dankbar dafür, ja, für Gottes Wirken. Und man freut sich mit. Man wird vielleicht an die eigene Zeit erinnert, als man zum Glauben gekommen ist, ist dankbar für die Menschen, die einem den Weg zu Jesus gezeigt haben. Und vielleicht wird man auch an Situationen erinnert, wo man selber als Geburtshelfer tätig sein durfte und Menschen geholfen hat, diesen Weg zu Christus zu finden. Und bei dem Apostel Paulus war das nicht anders. Gleich zu Beginn seines Briefes weist Paulus die Philipper auf dieses gute Werk Gottes in ihnen hin. Und das erzeugt in ihm Dank und Freude und speist sein Gebetsleben. Ja. Immer wenn ich an euch denke, danke ich für euch. So schreibt er es hier in seinem Brief an sie. Er dankt für sie und bringt sie fürbittend vor den Thron Gottes. Dabei, auch das muss man sagen, war die Zeit vor Ort, damals, als er die Gemeinde gegründet hat, alles andere als einfach für ihn. Denken wir nur an den Gefängnisaufenthalt zurück. Und auch Paulus jetzige äußere Umstände, er ist ja, als er den Brief schreibt, auch in einem Gefängnis, sind ja nicht unbedingt geeignet, um Freudensprünge zu machen. Aber all diese äußeren Umstände spielen gar nicht die entscheidende Rolle, sondern das, was sich geistlich abspielt. Das, was Gott in den Herzen einzelner Menschen gewirkt hat. Darum geht es ihm und das, was Gott immer noch tut. Und ich habe mich gefragt, was kann uns denn helfen, ein dankbares Leben zu führen und Freude als eine Art durchgängigen Grundton in unserem Herzen zu verankern. Bei all den äußeren schwierigen Umständen, in denen wir leben, die vielleicht morgen mit dem Alltag wieder losgehen, auf der Arbeitsstelle oder wo auch immer. Was kann uns dabei helfen? Nun, vielleicht, indem wir im Leben anderer und auch in unserem eigenen Leben auf Gottes gutes und souveränes Handeln schauen und weniger auf die Fehler beim anderen oder die Fehler bei uns in den Blick zu nehmen. Natürlich ist es wichtig, auch Fehler zu reflektieren und daraus zu lernen, aber das Entscheidende ist, dass Gott etwas in unserem Leben getan hat und immer noch tut. Ja, man kann Gott auf frischer Tat ertappen, wenn man mit Menschen unterwegs ist, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, die mit ihm unterwegs sind. Da, wo er wirkt, das bleibt nicht unerkannt. Und wie sehr bin ich dankbar, wenn ich an Gottes Handeln in dem Leben der Geschwister in meiner Gemeinde zurückschaue, da, wo ich selber ein Stück weit Anteil nehmen durfte, wo ich erleben durfte, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich denke, das geht euch und auch euren Verantwortlichen hier nicht anders, wenn sie die Gemeinde in den Blick nehmen, vielleicht für euch beten und dann einzelne Leute vor Augen haben und einfach Gott dafür danken können, was Gott im Leben dieser einzelnen Personen gewirkt hat und immer noch wirkt. Habt ihr mitbekommen, wie es in Vers 6 heißt? Ihr habt vielleicht eine andere Übersetzung, aber lasst uns diesen Vers noch mal kurz anschauen. Ich bin überzeugt, schreibt er hier, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, und das ist Gott, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat mit der Bekehrung eures Lebens nicht aufgehört zu wirken, sondern er ist weiter in eurem Leben am Werk. Und er hört nicht auf, bis dieses Werk absolut vollkommen vollendet wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Was für eine gewaltige Zusage. Lasst uns einen zweiten Gedankenabschnitt anschauen. Gottes gute Werk ist also sichtbar und wirksam. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, da begegnet uns ein Barnabas. Weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon mal gehört habt. Er wird Sohn des Trostes genannt und als eine Art Brückenbauer beschrieben. Und eine Stelle oder Szene finde ich ganz ermutigend, auch wenn das jetzt ein bisschen abschweift, aber es gehört zu unserem Text dazu. Lasst uns mal kurz reinschauen in die Apostelgeschichte Kapitel 11. Da ist gerade eine neue Gemeinde entstanden, Menschen sind zum Glauben gekommen und die Gemeinde in Jerusalem ist so fürsorglich und schickt Menschen dorthin, um zu gucken, ist das auch alles, geht das alles mit rechten Dingen zu? Und unter anderem wird der Barnabas dort hingeschickt. Und dann heißt es dort in Vers 22 und 23, von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Das Erste, was er sieht, ist Gnade Gottes, die im Leben dieser Menschen wirksam wird. Da waren immer noch Menschen mit ihren Macken und Kanten unterwegs. Das waren junge Gläubige, die noch nicht alle Theologie verstanden hatten. Da waren vielleicht auch immer noch Menschen unterwegs, die vielleicht immer noch Altlasten aus ihrem alten Leben mitschleppten und was dann so im Miteinander auch zutage kam. Aber Barnabas sah als allererstes, hier war und ist Gottes Gnade am Werk, und darüber freute er sich. Und dann machte er natürlich diesen Menschen auch Mut: Bleibt bei dem, was ihr jetzt gehört habt. Lasst euch weiter unterweisen in den Worten der Apostel. Also, wenn Gott wirkt, ist das sichtbar. Das ist mir heute Morgen ganz wichtig. Barnabas sah Gottes Wirken im noch jungen Glaubensleben der Neubekehrten. Ihre Liebe im Miteinander, ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft, ihre Begeisterung über Gottes Wort und ihre schlichten, aber glaubensvollen Gebete, ihre Motivation, anderen in ihrem Umfeld davon zu berichten und vielleicht auch ihre praktische Umsetzung der Nächstenliebe. Was sah er? Er sah nicht in erster Linie auf das, was noch fehlte, sondern auf das, was die Gnade bereits wirkte. Sehen wir auch Gottes Gnade, wenn wir unsere Geschwister in den Blick nehmen? Oder sehen wir mehr durch die Brille, die sofort aufmerksam wird für das, was eben noch falsch läuft, was nicht gut ist, wo Korrektur erforderlich ist? Nun, Pastoren und Älteste brauchen auch diesen Blick, das ist klar, um der Gemeinde ja auch und den einzelnen Geschwistern auch in ihren Unvollkommenheiten weiterzuhelfen. Aber es ist so wichtig, auch im Miteinander, dass wir die Gnade Gottes erleben und sehen, wie er wirkt im Leben Einzelner. Und wenn es auch manchmal ganz kleine und langsame Schritte sind. Aber das sollte immer wieder neu gefeiert werden. Darüber sollte man immer wieder neu sich freuen und dankbar sein. Also, ihr Lieben, Gottes Wirken im Leben von Menschen ist sichtbar. Es hat konkrete Auswirkungen, über die Paulus überall in seinen Briefen mit großer Dankbarkeit und Freude schreibt und eben auch gerade zur Ermutigung der Empfänger, weil diese Briefe wurden ja in den Gemeinden vorgelesen. Paulus freut sich darüber, wie treu die Philipper ihren Weg mit Jesus gehen und sich für das Evangelium einsetzen. Und dann erinnert Paulus sie uns an etwas ganz Wichtiges über die Wirksamkeit von Gottes Handeln in unserem Leben als Kinder Gottes. Und das ist eben dieser Vers, den ich euch gerade nochmal ans Herz gelegt habe, Vers 6. Gott wirkt nicht nur unsere Rettung, er sorgt auch für unsere Vollendung. Er bleibt in deinem und meinem Leben am Ball. Was Gott einmal angefangen hat, das bringt er auch zu einem guten Ende. Und das ist so ein großer Trost. Ihr habt für unsere Tochter ja auch gebetet, als ihr das mitbekommen habt, dass sie so schwer krank war. Sie ist ja mittlerweile verstorben. Und es gab eine Situation in ihrem Leben, wo sie von Gott nichts mehr wissen wollte. Das war nach einer OP in Bochum und man machte ihren Bauch auf, um eigentlich an der Leber etwas wegzunehmen. Aber als man dann sah, dass alles voller Metastasen sah, hat man gar nichts mehr gemacht, nur zugemacht. Und der Arzt war etwas unsensibel und hat ihr, ohne dass sie das wollte, gesagt: Frau Münch, stellen Sie sich darauf ein, Sie haben noch 1 bis 1,5 Jahre. Die Diagnose war sehr präzise. Sie ist auch nach dieser Zeit verstorben, aber sie wollte das damals gar nicht wissen. Und das war eine Zeit, die war für uns als Eltern auch schwierig, weil wir einfach merken, sie wollte von Gott nichts hören, wenn wir irgendwas sagten. Sie hatte einen richtigen Hass auf ihn und sie konnte es nicht verstehen. Sie wollte nicht mehr zum Gottesdienst. Also es war auch für mich als ihr Papa und auch als Pastor der Gemeinde, war das schon eine sehr herausfordernde Zeit. Aber wisst ihr, was mich getröstet hat? Dass ich wusste, auch wenn sie jetzt loslässt, Gott lässt sie nicht los. Sein gutes Werk, was er einmal in ihr angefangen hat, das führt er zu einem guten Ende. Dieser Vers hat meine Frau und mich in dieser Zeit getragen. Gott hat Gnade geschenkt und es hat nicht lange gedauert, als dieser Kipppunkt wieder überwunden war und sie auch wieder neu Lobpreislieder hörte und da, wo sie konnte, dann auch zum Gottesdienst mitkam und auch wieder zugänglich war, über diese Dinge zu sprechen und sich letztendlich auch auf den Himmel gefreut, weil sie eben auch das Elend hier mit ihrer Erkrankung nicht mehr tragen konnte. Aber gerade für so eine Situation, vielleicht habt ihr auch einen Menschen in eurem Umfeld, der vielleicht auch so zu kämpfen habt und wo ihr denkt, der hat doch sein Christsein so toll gelebt und jetzt hat er so einen Durchhänger. Haltet euch an diesem Vers fest. Da, wo Gott sein Werk angefangen hat, da bringt er es auch zu einem guten Ende. Und dann ein weiterer Gedanke zu unserem Text. Verbindend. Gottes gute Werk ist verbindend. Verbindend. Habt ihr euch schon mal gefragt, was der Apostel Paulus mit Lydia, dieser Geschäftsfrau, und dem Kerkermeister von Philippi verbindet? Das waren ja die beiden Personen, mit denen Gemeinde in Philippi gegründet worden ist, entstand. Eine Geschäftsfrau, die gut betucht war, eine Filiale in Philippi hatte, ursprünglich aus Asia kam, aus Thyatira in Philippi eben Geschäfte machte. Und hier der Kerkermeister, den stelle ich mir eben eher so als Grobklotz vor. Ne? Der musste halt auf schlimme Leute aufpassen und die Gefängnisse damals können ja nicht mit der heutigen Justizvollzugsanstalt, mit Fernseher und 4 Mahlzeiten am Tag verglichen werden. Das war noch eine andere Zeit. Also, was verbindet diese Menschen? Dann nehmen wir noch den Apostel dazu. Auf der einen Seite ein frommer Jude, ausgebildet im Gesetz Gottes. Auf der anderen Seite eine Geschäftsfrau und ein römischer Angestellter mit heidnischem Hintergrund. Man würde ja im ersten Augenblick sagen, die verbindet null miteinander. Also sie haben zunächst einmal auf den ersten Blick nichts gemeinsam und doch verbindet sie etwas. Das Evangelium, die souveräne Gnade Gottes, das gute Werk Gottes in ihrem Leben, das verbindet sie. 3 völlig unterschiedliche Menschen aus völlig anderen kulturellen Kontexten und plötzlich sind sie Brüder und Schwestern. Können gemeinsam Gott anbeten, haben gemeinsam ein neues Ziel bekommen, dieses Evangelium auch anderen Menschen zu verkünden, weiterzugeben. Und ich glaube, auch das meint Paulus mit Vers 5 als Grund seiner Freude, nämlich wenn er schreibt, wegen eurer Teilnahme oder Gemeinschaft am Evangelium. Also die Philipper, die haben nicht nur gedacht, auch toll, was der Paulus so macht, Evangelium verkünden und neue Gemeinden gründen. Nein, sie haben selber das auch sich aufs Herz gelegt. Diese Botschaft ist so wichtig, die müssen auch wir in unserem Kontext weitergeben. Und darüber freut sich der Apostel. Und so lesen wir weiter, welche herzliche Beziehung er zu den Philippern entwickelte. Das haben wir ja in den Versen 7 und 8 gelesen. Und wie sehr er sich nach ihnen gesehnt hat. Mitteilhaber der Gnade nennt er sie in Vers 7, je nach Übersetzung vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt. Hast du dich einmal gefragt, was dich mit etlichen deiner Geschwister in der Gemeinde verbindet? Auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nichts. Euch trennen Alter, sozialer Hintergrund, persönliche Hobbys und Interessen. Und doch seid ihr fest miteinander verbunden durch Gottes gnädiges Eingreifen in eurem Leben, durch sein gnädiges und rettendes Handeln. Ich habe jetzt etliche gemeint, weil zu einigen habt ihr ja sowieso gute Verbindungen, ja, mit denen ihr sowieso zusammen seid. Aber all die anderen Geschwister, die sind halt auch da, aber mit denen habe ich halt nicht viel zu tun. Vielleicht hilft euch diese Predigt heute Morgen einmal darüber nachzudenken. Da gibt es etwas ganz Wesentliches, was euch verbindet. Was euch noch viel mehr verbindet als zu Menschen vielleicht außerhalb der Gemeinde, in eurem Freundeskreis oder welche Hobbys ihr auch im persönlichen Umfeld nachgeht. Das sind Menschen, die alle das Gleiche erlebt haben wie ihr. Gottes gnädiges Handeln in eurem Leben. Ihr habt Gemeinschaft miteinander durch das Evangelium und am Evangelium. Auch ihr seid Mitteilhaber der Gnade Gottes. Ja, und das sollten wir nicht vergessen und uns daran immer wieder neu freuen, uns daran erinnern und ja, vielleicht auch uns in uns eine Neugier wecken lassen, diese Geschwister, mit denen wir doch so viel mehr zu tun haben, auch besser und näher kennenzulernen. Also, Gottes gute Werk ist auch verbindend. Und damit komme ich zum Schluss, es ist zielgerichtet. Unser Eingangsabschnitt endet mit einem Gebetswunsch des Apostels für die Philipper. Er hat bereits das Ziel im Blick und wünscht, dass ihre Liebe wächst, zueinander und zu Gott, und dass sie überreich werde an Erkenntnis und Einsicht. Nun, Liebe, so ein abstraktes Wort, Liebe benötigt Raum zur Gestaltung und Umsetzung. Sie braucht ein Gegenüber. Sie lebt von Beziehungen, aber sie lebt auch auf ein Ziel hin. Liebe sollte immer zielgerichtet sein. Liebe kann wachsen und reifen, indem unsere Erkenntnis und Einsicht wächst. Über Gott, aber auch über unser Leben miteinander. Hin zu einem Zielpunkt, den Paulus hier in den Blick nimmt, den aber bereits Gott selbst für uns im Blick hat. Sein Wirken in und an uns ist verändernd und zielgerichtet zugleich. Das Wachsen und Reifen in der Liebe und an Erkenntnis und Einsicht soll also helfen, ein Leben zu führen, das Gott in den Mittelpunkt stellt, das Gott ehrt. Der Gedanke unserer Jahreslosung kommt hier ebenfalls ein Stück weit vor. Da heißt es ja, damit ihr prüfet alles, das Gute behaltet. Da steht es ja auch groß in der Wand. Und hier in unserem Text, jetzt weiß ich gar nicht, ob das in der NGÜ so zum Ausdruck kommt, die ich heute mitgebracht habe, da heißt es am Ende, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadiges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Also andere Übersetzungen schreiben hier an dieser Stelle, damit ihr prüft oder prüfen könnt, worauf es ankommt, was den Unterschied ausmacht. Wozu? Damit ihr eben lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi. Und dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Auf diesen Tag hin leben wir zu, in der Erwartung, dass unser König wiederkommt. Und wir sollen nicht leer kommen, betet Paulus weiter, sondern erfüllt mit der Frucht seiner Gerechtigkeit. Und diese Frucht wird nicht das Produkt unserer eigenen Frömmigkeit sein, sondern das Ausmaß dessen, was Jesu Gerechtigkeit an und durch uns gewirkt hat. Auf diese Weise wird Gott Lob und Ehre zuteil. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig sensibilisieren für Gottes gutes Werk in und an euch und an euren Geschwistern. Es ist sichtbar und weiterhin wirksam und verbindet uns miteinander auf dem Weg in der Nachfolge. Und wenn wir es vor Augen haben und die Gnade Gottes sehen, dann wächst nicht nur unsere Liebe zueinander und zu unserem großen Gott, sondern auch unsere Dankbarkeit und Freude über das, was Gott zu tun vermag. Möge er euch weiterhin segnen. Amen. Ich möchte euch einladen,